Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile mir zu Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Dem Herrn, denn er ist gütig,
denn seine Huld wird ewig.
So soll ich sagen, denn seine Huld wird ewig.
So soll das Haus Aaron sagen.
Seine Huld wird ewig.
So
Tore zur Gerechtigkeit,
damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken.
Seine Huld wird ewig.
jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit.
In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Christus ist erstanden. Halleluja, Halleluja.
Mitbrüder im geistlichen Dienst, verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn. Wenn ich auf geistliche Berufungen zu sprechen komme, denke ich immer an eine Begegnung mit dem seligen Papst Johannes Paul II. In Rom. Nachdem die von ihm gewünschte Thematik gesprochen war, stellte er mir plötzlich die Frage: Hast du denn Sorgen? Ich antwortete ganz erstaunt dem Heiligen Vater: Ja, ich habe große Sorgen. Und zwar Sorgen um geistliche Berufungen, um Priester- und Ordensberufungen. Und ich fügte gleich hinzu, dass ich auf keinem kirchlichen Gebiet so viel Kraft investiert habe, pastoraler und geistlicher Natur, wie in die Sorge um geistliche Berufung. Und dass ich auf keinem Gebiet so erfolglos geblieben bin wie gerade hier. So ist es mir zum Beispiel in den fast 25 Jahren meines bischöflichen Dienstes in Köln noch nie gelungen, zur Gebetsfeier um geistliche Berufungen am Guten Hirtensonntag, also heute, den Dom voll besetzt zu erleben. Habe ich noch nie erlebt. Darum sind wir auch heute in den hohen Chor des Domes ausgewichen. Der Papst hat mir damals gesagt: Bleibe dran, bleibe dran. Ich bin dran geblieben. Aber die Situation hat sich noch nicht viel mehr zum Positiven verändert. Obwohl uns seit über 10 Jahren die Gebetsgemeinschaft Rogames um geistliche Berufungen geschenkt wurden. Ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Christen sagen, die Bischöfe sind ja selbst schuld, wenn wir so wenige Berufungen haben und die Gemeinden zusammenlegen müssen. Schafft doch den Zölibat ab, dann sind wir das ganze Problem los. Dann haben wir genügend Berufungen und dann brauchen wir keine Messfeiern ausfallen lassen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist einer der größten Irrtümer, von dem wir hier als Kirche zurzeit heimgesucht werden. Die Lebensform Jesu, nicht nur seine Worte, sondern seine Lebensform sind Botschaft. Die Lebensform, der Zölibatär durch die Welt gegangen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen, und die durch die Jahrhunderte hindurch Modell und Lebensform für viele Christen gewesen ist, wird nicht mehr erkannt und deshalb nicht mehr gewertet und geschätzt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, geistliche Berufungen haben aber zuallererst und zutiefst etwas mit dem Glauben an den lebendigen Gott zu tun. Dort, wo ein junger Mensch die Erfahrung macht, dass Gott wirklich allein genügt, hat er eigentlich seine Berufung schon im Wesentlichen verstanden. Nachfolge Christi in einer geistlichen Berufung ist nicht zuerst Verzicht, sondern Bevorzugung. Gott kann an einem Menschen so nahe kommen, dass er die Partnerschaft mit Gott allen anderen möglichen Partnerschaften vorzieht. Nicht von ungefähr gehört in irgendeiner Weise die Armut ins Evangelium und damit auch als zeichenhafter Ausdruck zu einer geistlichen Berufung. Denn ein armes Herz ist dem gegeben, der sich mit Gott allein begnügt, der nicht mehr braucht. Evangelische Armut ist der irdische Ausdruck göttlicher Fülle. Wer den Schatz im Acker gefunden hat, der geht doch voller Freude hin und verkauft alle seine Habe, um den Acker mit dem Schatz zu erwerben. Und so geht der Berufene nicht als ein im Leben zu kurz gekommener durchs Dasein, ganz im Gegenteil. Ihm genügt nur der liebende Gott für sein Dasein und sein So-Sein allein. Und darum ist die Armut doch eine göttliche Tugend. Sie ist nämlich ein vitales Vertrauen auf die unerschöpflichen Reichtümer Gottes und eine große Liebe zu den mühseligen und Beladenen, zu deren Gunsten der andere arm wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nur wo die Freude am Herrn als unsere Stärke erfahren wird, ist eine solche Berufung möglich, belastungsfähig und tragfähig. Geistliche Berufungen haben ihre Wurzeln in der ganz persönlichen Gotteserfahrung des Menschen. Wer glaubt und damit vertraut, kann sein Leben auf eine einzige Karte setzen, nämlich auf die Nachfolge Christi in dieser ausschließlichen Form. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Herr geht nicht an die Klagemauer von Jerusalem, indem er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter, sondern diese Feststellung ist gleichsam eine hoffnungsfrohe Einladung an die Berufenen, keine Angst vor der Zukunft zu haben. Im Dienste Christi gibt es keine Arbeitslosigkeit. Gottes Erntefeld ist immer groß. Gottes Ernte ist immer einzubringen. Hier ist gleichsam permanent Hochkonjunktur. Wir können mit gutem Gewissen junge Menschen ermutigen, unter die Arbeiter des Herrn zu treten. Es liegt eine große Zukunft vor ihnen, die den Einzelnen mit seinen Begabungen und Befähigungen herausfordert und herauslockt und ihm ein sinnerfülltes Leben schenken. An dieser Stelle, liebe Schwestern, liebe Brüder, möchte ich Ihren Blick auf uns Priester, Bischöfe, Diakone richten und damit auch auf mich selbst. Unsere eigenen sogenannten Frustrationen und Resignationen verdunkeln gleichsam die Einladung Jesu an junge Menschen. Wir sollten die Ursachen für den Mangel an solchen Berufungen nicht nur im sogenannten gesellschaftlichen Umfeld suchen, schon gar nicht beim berufenen Gott, sondern auch bei uns selbst. Herr Kardinal, wenn vielleicht nicht in der ganzen Spannbreite unseres Lebens sichtbar wird, dass uns unsere Berufung zutiefst froh und glücklich macht, so wäre schon viel gewonnen, wenn das wenigstens von uns an der einen oder anderen Stelle unseres geistlichen Dienstes glaubhaft bezeugt werden könnte. Manchmal beschämen uns darin junge Menschen. Ich habe selbst, liebe Schwestern, liebe Brüder, als Bischof von Berlin erlebt, als nach einem Dekanatstag in Brandenburg ein junger Mann auf mich zukam, aus dessen Heimatgemeinde der Pfarrer kurz vorher weggegangen war. Er sagte: Herr Kardinal, haben Sie Sorgen? Und dann nannte er den Ort und den Namen des weggegangenen Pfarrers. Und ich sagte ihm traurig: Ja, ich habe große Sorgen. Darauf gab mir dieser junge Mann die Antwort: Herr Kardinal, darum brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Für den weggegangenen Pfarrer komme ich. Ich melde mich im Priesterseminar. Geistliche Berufungen tragen heute nur durch, wenn sie durch Mitberufene gestützt und gefördert werden. Es gilt für das christliche Leben allgemein, dass der eine Träger des Wortes Christi für den anderen ist und umgekehrt. Der Christus im anderen ist für mich immer gewisser als der Christus in mir selbst. Das gilt ganz besonders für jene, die von einer geistlichen Berufung getroffen sind. Sie brauchen für die Vergewisserung ihrer Berufung das Wort des Mitberufenen neben sich. Und darum ist es so wichtig, dass Gleichberufene auf den gleichen Weg gebracht werden, und zwar, wenn möglich, noch vor dem Priesterseminar, noch vor dem Noviziat. Darum werden ja unsere Priesteramtskandidaten auf ihren priesterlichen Dienst in einem Seminar vorbereitet, also zusammen mit anderen, wobei die anderen dabei oft oder manchmal wichtiger sind als die Hausoberen. Denn das Wort Christi im anderen ist gewisser als das Wort Christi in mir selbst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mir selbst begegnete als Kaplan ein in Familie, Beruf und Kirche hochbewährter Mann, der zutiefst davon überzeugt war, einer priesterlichen Berufung nicht entsprochen zu haben. Und auf meine Frage, warum er denn nicht Priester geworden sei, gab er mir die Antwort: Mich hat nie jemand daraufhin angesprochen. Der rufende Christus im anderen ist immer gewisser als der Christus in mir selbst. Priesterlicher Dienst ist ja Berufung. Also muss das Wort Christi durch einen anderen an mich herangetragen werden. Früher geschah das weithin, diese Vergewisserung, in der gläubig geprägten Atmosphäre der Familie, Schule, Pfarrgemeinde. Weil diese Atmosphäre wohl heute nur noch verdünnt vorhanden ist, reicht sie oft für den Einzelnen nicht mehr aus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zahlreiche junge Christen, die sich für eine geistliche Berufung interessieren, hören von ihren Eltern oft die gleichen Worte wie Jesus im Tempel von Maria und Josef. Kind, wie konntest du uns das antun? Jesus gibt seinen Eltern die bedenkenswerte Antwort: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Wusstet ihr nicht? So wenig können Eltern ihre Kinder kennen. Wenn das schon bei Maria und Josef so war, warum sollte das bei unseren christlichen Eltern heute anders sein? Indem die Kinder dem Wollen ihrer Eltern entwachsen und mit dem Willen eines anderen, nämlich mit Gott, verwachsen, tritt zunächst ein gewisser Entfremdungseffekt ein. Gehen ihre Söhne und Töchter gar so ausschließlich in das Haus Gottes, wie Jesus in den Tempel von Jerusalem ging, so kann das Unverständnis der Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde darüber sehr groß sein. Bleibt der junge Mensch hier allein, kann seine Lebenssituation schwierig werden. Deshalb ist es so notwendig, in der Sorge um geistliche Berufungen und in der Verantwortung für die Berufenen Gleichberufene, Gleichbegnadete auf den gleichen Weg zu bringen, sodass sie sich gegenseitig stärken, ermutigen und begleiten. Der erste Spiritual eines Berufenen ist oft der Mitberufene neben ihm. Darin, liebe Freunde, zeigt sich schon die Innenseite einer geistlichen Berufung. Sie ist immer Berufung in die Nachfolge Christi in Gemeinsamkeit. Es gibt die Ordensfrau nie ohne den Konvent. Und es gibt den Diakon nie ohne das Diakonium. Und es gibt den Priester nicht ohne das Presbyterium und den Bischof nie ohne das Weltbischofskollegium, wie es überhaupt den Christen nie ohne den Mitchristen gibt. Achten wir auf solche Signale, die von jungen Menschen ausgehen und auf einen besonderen Ruf Gottes hinweisen. Führen wir sie denen zu, die ebenfalls solche Signale aufgefangen haben. Solche berufenen Christen sollen zum sichtbaren Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes unter den Menschen werden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott braucht solche Menschen, die ihn in der Welt bezeugen. Und die Welt braucht solche Zeugen, weil sie oft das einzige Evangelium sind, das sie noch zu lesen verstehen. In der Erfahrung unserer Armut an geistlichen Berufungen und in Erinnerung an mein Gespräch mit Papst Johannes Paul II. Erheben wir nun unseren Blick zum Gott der Fülle und bitten ihm: Alle Augen warten auf dich, o Herr, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine milde Hand auf und erfüllest alles, was da lebt, mit Segen. Herr, tue das wirklich! Und der Herr möchte das in Köln versuchen, im größeren Stil, im Eucharistischen Kongress, der vor uns liegt. Ein solcher Aufbruch geistlicher Berufungen sollte wirklich unser Eucharistischer Kongress vom 5. bis 9. Juni hier bei uns in Köln werden. Wir feiern, liebe Freunde, in diesen Tagen das Herzstück unseres Glaubens, die heilige Eucharistie, in der heiligen Messe, in der Anbetung, in der Katechese, im Glaubensgespräch, in den vielen Begegnungen. Und durch unsere Teilnahme, durch unser Dasein bekundeten wir unseren Glauben an die heilige Eucharistie. Am Sonntag, den 9. Juni, werden wir dann im Rhein-Energiestadion die große Abschlussmesse feiern. Dabei wird uns bewusst, dass es ohne Eucharistie keine Kirche gibt. Und ohne Priester gibt es keine Eucharistie. Wir feiern gleichsam den guten Hirtensonntag beim Eucharistischen Kongress weiter. Und jetzt, wenn wir genug Zeit hätten, würde ich jetzt von Bank zu Bank gehen und fragen: Hast du dich schon angemeldet? An welchen Veranstaltungen des Eucharistischen Kongresses wirst du teilnehmen? Liebe Schwestern, liebe, lasst mich bei diesem Fest des Glaubens nicht allein. Und ich möchte uns alle wiedersehen. Wir haben ein so reiches Programm. Wir brauchen in Deutschland, ist ja nicht für Köln, sondern für Deutschland, einen Aufbruch vom Herzen Gottes in unsere leidgeprüfte Welt. Amen.
Thank you.
es an mir getan. Und sein Name ist heilig.
Gott, der allmächtige Vater, hat uns seinen Sohn gesandt, um sich uns als lebendiges Wort und Speise zu schenken. Er hat die Fischer von ihren Netzen gerufen und sie zu seinen Jüngern gemacht. Ihn bitten wir voll Vertrauen.
Gütiger Gott, du hast Abraham berufen, Neuland zu betreten. Ihm und seinen Nachkommen hast du reichen Segen versprochen.
Wir bitten dich um Menschen, die dir als Priester und Diakone in der Vielfalt des geweihten Lebens, im kirchlichen und karitativen Dienst nachfolgen.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich um Menschen, die dir als Priester und Diakone in der Vielfalt des geweihten Lebens, im kirchlichen und karitativen Dienst nachfolgen. Du Gott sagst, fürchte dich nicht, ich habe dich beim Namen gerufen, ich habe dich erwählt. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände.
Ermutige die Getauften und Gefirmten, ihrer Berufung zu folgen. Stärke in ihnen das Verlangen, im Geist Christi zu handeln.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Du sprichst, du Nachkomme meines Freundes Abraham, ich fasse dich an der Hand, ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein.
Sende Zeichen deiner Gegenwart, offenbare deine Wege, ermutige deine Söhne und Töchter, dass sie sich deiner Führung überlassen.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Du berufst Menschen, damit den Armen eine frohe Botschaft gebracht wird, damit alle heil werden, deren Herz gebrochen ist, damit die Trauernden getröstet werden, damit Jubel herrscht statt Verzweiflung.
Erneuere unsere Familien und Gemeinden. Lass uns wachsen im Glauben, mach uns froh in der Hoffnung und vereine uns in der Liebe.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Lass uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.
Amen.
Wir wollen nun den Segen Gottes in dieser Gebetsstunde am Schluss erbitten für all unsere Priester, Diakone in unserer Erzdiözese, besonders diejenigen, die ein schweres Kreuz zu tragen haben. Wir erbitten den Segen Gottes für unsere Seminaristen, für die, die sich angemeldet haben, schon wieder für den neuen Kurs und für alle, die in den nächsten Jahren zu uns kommen werden. Und einen ganz kräftigen Segen erbitten wir auch für unseren Eucharistischen Kongress. An Gottes Segen ist alles gelegen.
Sei mit euch.
Es geht doch um.
Und in meinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Segen ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segnet euch der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gebt ihr den Frieden, Halleluja, Halleluja.
Dank sei Gott im Herrn, Halleluja, Halleluja.
Thank you. Amen.